Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, wir haben was Wichtiges verpasst Anfang Februar.
Oje.
Und zwar, in einer Kirche in Deutschland ist ein neuer Orgelton gespielt worden.
Oh, ja, naja, das haben wir ja bei uns auch, oder?
Ja, aber das ist ein besonderer Orgelton. Da kommt nämlich nur alle paar Monate bis alle paar Jahre ein neuer.
Du lieber Himmel. Das heißt aber, wenn man nicht zufällig dort ist, hat man keine Chance.
Ja, im August 2026 hätten wir die nächste Chance, das zu erleben. Es handelt sich um das langsamste Konzert der Welt. Nämlich wird im deutschen Halberstadt das John Cage Orgelstück Organ to ASLSP
typisch
aufgeführt.
Aha, Cage,
das,
ja.
Das steht für as slow as possible. Also ja. So langsam wie möglich. Diese Komposition soll so langsam wie möglich gespielt werden und eine deutsche Stiftung nimmt das gerade wörtlich. Seit 2001 wird in dieser Kirche dieses Orgelstück aufgeführt und zwar derart gedehnt, dass es insgesamt 639 Jahre dauern wird, bis das Stück fertig gespielt wird.
Mhm.
Wie gesagt, alle paar Monate bis alle paar Jahre kommt dann einmal ein Ton dazu oder wird weggenommen.
Jetzt das heißt, gerade, wir haben in unserer Lebenszeit nur eine beschränkte Chance, relativ viel von dem Stück mitzukriegen,
ja,
selbst wenn man zu jedem Ton hinfährt.
Das stimmt. Man kann allerdings schon Tickets kaufen für den Schlussakkord sozusagen.
In 600 Jahren.
Ah ja, im Jahr 2640 wird dann der letzte Ton gespielt. Man kann auch eben schon Tickets dafür kaufen, aber das ist dann wohl eher als Projektspende zu betrachten oder vielleicht als Investition für die Nachfahren.
Ja, meine Erben, natürlich, meine Erben werden sich reißen drum, ja.
Genau. Aber auf jeden Fall, das war eben vor kurzem in den Nachrichten, weil Anfang Februar da ein neuer Ton dazugekommen ist. Und da habe ich mich gefragt, was hat es denn mit den langsamsten Musikstücken der Welt auf sich und gibt es vielleicht noch andere Stücke, die in diese Kategorie fallen könnten?
Also ich glaube 600 Jahre und mehr, das gibt es glaube ich nur dieses eine Mal, typisch John Cage, so ein Konzeptkünstler der Musik. Das ist ein bisschen so wie der Flaschentrockner von Duchamp, der einfach einen Flaschentrockner umgedreht hat und gesagt, das ist Kunst. Und John Cage hat auch viele Sachen entwickelt, was ich zum Beispiel das stille Stück, nicht? Also das besteht nur aus Pausen. Das ist eine ganze Pause.
Und das ist 4:33,
genau,
4 Minuten und 33 Sekunden.
Man weiß, wie lange es dauert, man weiß, wie lange die Stille dauert, aber ist das jetzt schon Kunst? Das ist eben die Frage, nicht? Und bei diesen Sachen, also das sind so extrem Konzepte.
Ja. Apropos Stille, auch dieses Orgelstück hat mit 1,5 Jahren Stille begonnen, bevor der erste Ton gespielt worden ist.
Ja, na bitte, ja.
Mit diesem Klang hat am 5. Februar 2003 das Abenteuer begonnen. So klingt es seit 5. Februar dieses Jahres. Der nächste Klangwechsel findet am 5. August 2026 statt.
Es war ja unlängst der im Internet so stark vertretene Igor Levit, hat ja Vexations von Erik Satie gespielt und das ist ein kurzes Stück, das aber, ich weiß nicht was, 800 Mal hintereinander gespielt werden soll. Und er hat sich wirklich hingesetzt und hat das vor laufender Kamera online wirklich abgewickelt, immer wieder ein Blattl weggenommen und wieder gespielt und ein Blattl weggenommen. Also das ist sozusagen die Nutzanwendung desselben Prinzips, nur war Satie ein bisschen früher als Cage.
Das heißt, man versucht ein bisschen die Grenzen des Spielbaren auszuloten und damit auch die Kunstform der Musik ein bisschen zu erweitern.
Ja, und des Denkbaren auch, nicht nur des Spielbaren, das Konzept ist die Kunst. Nicht? Das gibt es halt auch in der Musik. Und ja, ganz lustig, ich meine, dass man das realisiert. Was mich ja in Zukunftsperspektive interessieren würde, wann wird dieses Orgelprojekt abgebrochen? Weil irgendwann hören sie auf damit, da bin ich mir ganz, ganz
Glaubst
sicher.
Glaubst du nicht, dass sie bis 2640 das durchhalten
werden?
Wenn ich
mir vorstelle, wenn wir jetzt zurückrechnen, von heute diese 600 Jahre zurück, wo wir da sind, wenn ich mir vorstelle, was da alles passiert ist, wäre ja ein Wunder, wenn die Kirche noch steht.
Das ist wahr. Also es muss nicht nur die Orgel so lange halten, die wird auch ständig restauriert und weiter wird dran gebaut. Es muss natürlich auch die Kirche so lange
die halten. Kirche im Dorf bleibt.
Ja, genau. Ja, genau. Gut, aber während wir jetzt mal auf den nächsten Ton warten, der da eben in 2,5 Jahren daherkommen dürfte.
Aber eine so lange Sendung machen wir jetzt nicht.
Nein, wir sprechen heute möglichst schnell über das Langsame.
Gut.
Wie sind denn die Grenzen des Spielbaren innerhalb der anerkannten klassischen Musik? Also wirklich bei den Stücken, die auch in Konzerthäusern und Opernhäusern zu hören sind. Was gilt denn da als das Langsamste, was es gibt?
Das Langsamste, was es gibt, sind in der Regel zuerst einmal Interpreten. Nicht? Also es ist ja immer die Frage, wie schnell spielt man denn ein langsames Stück oder auch ein schnelles Stück natürlich. Aber jetzt, wenn wir sagen, ein Adagio ist der übliche langsame Satz in einer Symphonie oder in einer Sonate. Jetzt sage ich, dieses Adagio, nehmen wir 8. Bruckner. Ein sehr langes Adagio, dauert in der Regel 24 Minuten, manche Dirigenten brauchen 22 Minuten, die sind ein bisschen zügiger. Und es gab Dirigenten, die haben über eine halbe Stunde dafür gebraucht.
Die haben das richtig ausgewalzt.
Die haben das richtig ausgewalzt, ausgekostet, wie immer man will. Ich erinnere mich, in einem vergangenen Podcast sind wir mal auf Sergio Celibidache zu sprechen gekommen. Ich weiß nicht mehr warum, aber das Zitat, das ich damals gebracht habe, es ging um den Klang, auch um das Tempo. In einer Orchesteraufführung, er hat immer gesagt, es gibt nicht ein spezielles Tempo, das auf jeden Fall richtig ist, weil ich muss immer die Verfassung der Spieler und vor allem den Saal berücksichtigen. Wenn ich jetzt in einer Kirche spiele, die 8. Bruckner, wird das Adagio wahrscheinlich länger dauern, weil ich ja den Nachhall berücksichtigen muss.
Okay, also das sind dann eher so technische Gründe eigentlich.
Genau, ja. Es sind absolut technische Gründe, die zu einer unterschiedlichen Dauer führen können, einer Aufführung. Und beim langsamen Satz, wenn der um 10% langsamer ist, ist er natürlich schon viel länger, als wenn ich einen schnellen Satz um 10% langsamer spiele. Also das merkt man dann gleich.
10% ist ja eh noch relativ gemäßigt. Was wäre denn ein Extrembeispiel, wo ein Dirigent oder ein Interpret wirklich mal ausgereizt hat, was Verlangsamung bedeutet?
Da kann ich dir zwei Beispiele nennen. Das eine ist, dass es Dirigenten gibt, die gern die Sachen auskosten oder wie du gesagt hast, auswalzen. Das ist eine Folge des, sagen wir, des Expressionismus, eine Folge der Romantik, eine Folge der Ausdruckssteigerung, wo ich sage, also wenn ich das jetzt langsamer sage, ist ja auch in der Rhetorik so, langsamer und genauer betonen kann, dann habe ich mehr Ausdruck drin, als wenn ich schnell heruntererzähle. Nicht? Über Wirkung und mögliche Nebenwirkungen informierten Arzt, Gebrauchsinformation oder Apotheker. Nicht? Also das geht immer so schnell, das wird dann so zusammengedrückt, weil es kostet jede Werbesekunde kostet. Nicht? Wenn ich das wirklich jemandem sagen will, dann muss ich sagen, passen Sie auf bei der Wirkung und.
Da machst du also Kunstpausen, so genau. Wie Arabella Kiesbauer bei Stamenia, bevor sie vorliest, wer rausfliegt.
Genau, ja, das ist es. Ja, das sind ja rhetorische Mittel und ein Mittel Aufmerksamkeit zu erzeugen. So, und wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ein Adagio aus einer Symphonie, das kann ja besonders ausdrucksvoll sein, dann werde ich wahrscheinlich rhetorisch langsamer werden. Und da gab es ganz extreme Beispiele. Ich würde mal anspielen, zum Beispiel den Anfang des letzten Satzes der berühmtesten Tschaikowski-Symphonie, Pathetik, die 6. und letzte Symphonie, schließt mit einem langsamen Satz, der natürlich schon deshalb irgendwie so einen Nimbus hat, also muss was ganz Besonderes sein, wenn eine Symphonie mit einem langsamen Satz aufhört, ist es auch. Und Leonard Bernstein hat das folgendermaßen gespielt. Leonard Bernstein mit dem Finale der 6. Tschaikowski. Das widerspricht extrem der Aufführungstradition in Tschaikowskis Heimat in Russland. Hören wir den berühmtesten russischen Tschaikowski-Interpreten Jewgeni Brawinski mit seinen damals Leningrader Philharmonikern. Das ist nahezu das doppelte Tempo oder das halbe Tempo.
So was gedacht eigentlich, oder weiß man das?
Ja, das weiß man und das ist nämlich ganz lustig, weil ursprünglich stand in Tschaikowskis Partitur über diesem Satz Andante.
Mhm. Das heißt gehend.
Genau. Andante ist wesentlich rascher, das ist ein gehendes Tempo, das ist so ein normales Herzschlagtempo, sagen wir, ja. Das wurde ausgestrichen und durch Adagio ersetzt, was bedeutend langsamer ist.
Wer hat das gestrichen und ersetzt?
Eben, man hat lange geglaubt, dass diese Veränderung von Tschaikowski ist. Tatsächlich war sie von einem der ersten Interpreten dieses Stücks, der sich angemaßt hat zu sagen, das ist ein Adagio und der diese Veränderung angebracht hat. Und seither steht in allen Partituren, aber auch auf allen CD-Covers hinten drauf, steht vierter Satz, Adagio Lamentoso. Eigentlich heißt es Andante Lamentoso. Jetzt ist natürlich in Russland und in St. Petersburg, wo das ja uraufgeführt worden ist, dann Leningrad, gab es eine Spieltradition. Das heißt, die wussten, in welchem Tempo das ungefähr gespielt worden ist, weil das ist ja, wird ja von Musiker zu Musiker weitergegeben, wie bei einem Wiener Walzer ungefähr, wie lang ist ja. Der Auftakt.
Also die haben nicht unbedingt auf die Spielanweisung schauen müssen.
Genau, die haben das angeschaut. Das ja, gab es ja bei Nikolaus Anoncourt so lustig, der gesagt hat, ja, da steht Menuett drüber, aber jeder Spieler in der Mozart-Zeit, beim Menuett in der berühmten G-Moll-Symphonie von Mozart, in der großen G-Moll-Symphonie, jeder Spieler der Mozart-Zeit hat gewusst, das ist kein Menuett, sondern eine Passpied. Und daher war das Tempo vollkommen klar.
Ist das eigentlich genormt? Gibt es da so klare Angaben, wie schnell ein Adagio ist und wie schnell ein Andante ist? Oder ist das sowieso Interpretationssache?
Es ist natürlich Interpretationssache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es so Richtwerte, wo man sagt, wie gesagt, Andante ungefähr Tempo des Herzschlags. Ja, jetzt kann man sagen, ich reg mich aber gerade auf und habe einen schnelleren Herzschlag. Also das ist alles sehr, sehr fließend. Die Grenzen sind alle sehr, sehr fließend. Aber es gibt eben eine Spieltradition, dass man ungefähr weiß. Und das, was wir jetzt erst mit dem Tschaikowski probiert haben, ist, dass eine unglaubliche Larmoyanz natürlich hineinkommt in diese Musik. Und seit er in der Filmmusikbranche so stark verwendet worden ist, Tschaikowski, mit seiner Art zu komponieren und auch seine Musik immer wieder als Filmuntermalung verwendet worden ist, ist das natürlich auch in der Praxis, in der Konzertpraxis mehr und mehr verkitscht worden. Weil es natürlich immer bei Liebesszenen oder bei besonders tragischen Sachen wird diese Art von Musik verwendet. Und das geht zurück aufs Original sozusagen, strahlt zurück. Und da gibt es jetzt, das ist der zweite Fall, den ich dir vorspielen wollte, da gibt es jetzt ein ganz berühmtes Beispiel, wo das wirklich sozusagen eine Operation am offenen Herzen passiert ist in der Musik- und Interpretationsgeschichte. Wir kennen alle aus dem Tod in Venedig von Visconti das Adagietto aus der fünften Maler. Und wenn wir es nicht aus dem Tod in Venedig kennen, dann kennen wir es, weil es seit der Verwendung in Tod in Venedig, seit diesem Film, ununterbrochen gespielt wird als Untermalungsmusik für was auch immer. Vom Begräbnis bis zur Hochzeitsfeierlichkeit, immer wird das Adagietto von Maler gespielt.
Thank you.
das war der Anfang des Adagettos aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler in der Interpretation eines Dirigenten, der als Assistent von Gustav Mahler groß geworden ist und der ganz genau gewusst hat, in welchem Tempo und in welcher Art Mahler selbst diese Musik interpretiert hat. Also der wusste es. Das ist Bruno Walter, der diese Musik immer wieder im Programm gehabt hat und auch auf Schallplatten aufgenommen hat. Gott sei Dank. Wir wissen ja aus der Aufführungsgeschichte, wie lang Mahler selbst für diesen Satz gebraucht hat, nämlich ein bisschen was über 7 Minuten. Bruno Walter spielt es genau in dem Tempo, braucht 7:30 ungefähr. Seit der Verwendung durch Visconti im Film Tod in Venedig sind die Interpretationen, weil es plötzlich eine Todesmusik geworden ist, immer langsamer geworden. Tatsächlich wissen wir von einem anderen Malerfreund, dem Dirigenten Wilhelm Mengelberg, dass dies nicht eine Todesmusik ist, sondern dass das ein Liebesbrief an Alma Mahler gewesen ist, die damals noch nicht mit Mahler verheiratet war, die aber die Partitur lustigerweise abgeschrieben hat, kopiert hat in Schönschrift, sozusagen als Druckvorlage. Also es gibt eine abgeschriebene Version von Alma Mahler, damals noch Alma Schindler. Und sie wusste natürlich genau, das ist der Liebesbrief an mich. Und daher ist das entsprechend zu spielen, als von mir aus Liebe glühend oder wie immer man das sagen will, aber als eine erotische Musik. Und in dem Moment, wo es im Tod in Venedig gespielt worden ist, wurde es zu einer Begräbnismusik. Und bei Bernhard Haitink und den Berliner Philharmonikern klingt das dann, wie wir es gleich spielen werden. Und ich sage es gleich vorher, es dauert genau doppelt so lang wie die Aufführung durch Bruno Walter.
Vielleicht hat der Mahler sich gar nicht vorstellen können, dass man das auch so langsam spielen kann.
Vorstellen können hätte er sich wahrscheinlich schon, weil er war ja sehr ein kritischer Geist und hat ja gerade als Dirigent auch immer gekämpft gegen jegliche Verkitschung von jeglicher Musik, auch von Richard Wagner oder auch von Beethoven, sondern er war ja da wirklich immer sehr buchstabengetreu und war auch einer, anders als die Klassiker, die ja mit sowas gar nicht gerechnet haben, die Mahler-Partituren strotzen ja vor genauesten Spielanweisungen. Also hier etwas zurückhalten, hier mehr, hier Besonderes Forzato und hier muss das Staccato so klingen und so klingen.
Also er hat da keinen Raum für Interpretation gelassen?
Nein, absolut nicht. Es ist dann immer noch genug Raum, wie man sieht. Und ja, eines hat er nicht gemacht.
Das ist doch
gemacht.
Irgendwie auch schön, oder?
Ja, es ist wunderbar auf der anderen Seite. Aber eines hat er nicht gemacht. Er hat jetzt nicht gesagt, das soll genau in dem Tempo gespielt werden. Weil eben, ja, es kommt auch auf den Saal an. Nur das doppelte Tempo, das kann einfach nicht stimmen.
Nicht in seinem Sinne, aber vielleicht trotzdem passend.
Aber es kann für schön klingen.
Eine Begräbnisszene das, zum Beispiel.
Ja, aber das ist es ja. Und es ist natürlich auch so, ich will jetzt den Bernhard Haitink aber gar nicht schlecht machen. Der hat das so empfunden, die Leute fanden das wunderbar. Es ist eine der viel verkauften Aufnahmen dieses Stücks. Also die Leute hören das gern so. Es gilt ja auch für Bernsteins 6. Tschaikowski, nicht? Die mindestens so oft verkauft worden ist wie die von Mravinsky. Also es geht ja jetzt nur darum, du hast mich ja gefragt, was gibt es da für Unterschiede? Also die haben wir jetzt gehört.
Ja. Adagio ist eben eine Spielanweisung für ein sehr langsames Spiel. Gibt es da noch langsamere Anweisungen oder ist das eh schon?
Nein, es gibt auch Largo und es gibt auch Grave, das heißt schwer und Largo heißt breit. Largo ist dann schon sehr langsam. Alban Berg, lyrische Suite, letzter Satz, hört auch mit einem langsamen Satz, heißt Largo Desolato. Also kann man sich ungefähr vorstellen, ist dann oft zitiert worden bei verschiedenen Gelegenheiten, allein diese Spielanweisung. Und dann weiß man ungefähr, worum es geht und kann auch von einer solchen Spielanweisung natürlich schließen auf die Frage, in welchem Tempo und in welcher Stimmung diese Musik gespielt
wird. Bisschen desolat.
Ein bisschen desolat ja. Muss es gingen, ja genau.
Das John Cage-Stück, von dem wir am Anfang jetzt gehört haben, das wird in dieser Version, in der es jetzt über 600 Jahre lang aufgeführt wird, auf einer Orgel gespielt. Mhm. Und ich würde ja meinen, eine Orgel eignet sich besonders gut, um möglichst langsam zu spielen, weil man kann die Töne auch endlos aushalten. Das ist sozusagen technisch möglich.
Mhm. Du kannst einen Ziegelstein aufs Pedal legen und das geht
Das klingt dann ewig. 2 Jahre lang, wenn es sein
muss. Natürlich, wenn es sein muss, ja.
Genau. Gibt es noch irgendein anderes Instrument, das da in der Lage ist, so lange Töne überhaupt zu produzieren? Weil beim Klavier, das verhallt natürlich irgendwann. Und bei einem Blasinstrument hängt das immer vom langen Atem der Spielerinnen und Spieler ab.
Genau, wie viel Luft hat er? Ja, ganz genau. Ist auch nicht ganz unwesentlich für einen Dirigenten bei bestimmten Stücken, wie langsam kann ich das spielen, dass die das noch blasen können, zum Beispiel, nicht? Oder ich kann auch auf einer Violine, irgendwann muss ich den Bogen wechseln, muss ich zurückstreichen, nicht?
Wenn ich genug Geiger habe, die wechseln sich ab, dann merkt man das gar nicht.
Ja, das machen die auch. Die machen auch Wechselbogen unter Umständen, wenn es unbedingt notwendig ist, nicht? Aber ich meine, dass so eine Linie durchgeht, das ist, man kann nicht ins Unendliche gehen, wenn man mit der Imperfektion des Menschen rechnet, der nun einmal nicht den langen Atem hat.
Und auch wir wollen hier nicht ins Unendliche gehen. Deswegen lassen wir es dabei jetzt schon mal bleiben. Wir widmen uns dann in der übernächsten Woche dem Gegenteil von langsam, nämlich wir schauen uns die schnellsten Stücke an, die man sich vorstellen kann. Bis dahin freuen wir uns über 5 Sterne und wenn Sie uns schreiben möchten, podcast@diepresse.com, da freuen wir uns auch über Post. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wiederhören.
Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.